Früher dachte ich, die größten Umweltprobleme seien der Verlust der Artenvielfalt, der Zusammenbruch von Ökosystemen und der Klimawandel. Ich dachte, mit 30 Jahren guter Wissenschaft könnten wir diese Probleme lösen. Aber ich lag falsch. Die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Gier und Apathie. Und um diese zu bewältigen, brauchen wir eine spirituelle und kulturelle Transformation. Und wir Wissenschaftler wissen nicht, wie das geht.
Das sagt Gus Speth, US-amerikanischer Umweltanwalt und Aktivist. Und wir wollen heute gar nicht ins Esoterische abgleiten, aber wenn die Wissenschaft mit ihren Daten und Fakten nicht weiterkommt, dann müssen wir schauen, ob unser Kompass noch stimmt. Laufen wir noch in die richtige Richtung? Können wir noch am Mantra des ständigen Wachstums festhalten? Oder haben wir dabei nicht unser eigentliches Ziel aus den Augen verloren? 100 Minuten Klima und wir, der Podcast von Brand 1 und dem Mikropionierfonds. Herzlich willkommen zur 5. Folge unseres Podcasts 100 Minuten Klima und wir. Ja, was ist denn eigentlich das Ziel? Wohlstand. Wir wollen was zu essen haben und soll es gut gehen, und zwar nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Und womit messen wir das? Mit dem Bruttoinlandsprodukt, eine völlig ungenügende Zahl, die eigentlich gar nichts über unser Leben aussagt.
Unser Wirtschaftssystem heute und wie wir darüber sprechen, ist ja, wir starren auf den Tacho, fragen uns überhaupt nicht mehr, wo wir eigentlich hinwollen und gucken noch weniger, wie voll der Tank denn ist.
Das sagt die Politökonomin und Gesellschaftswissenschaftlerin Maja Göpel. Hallo Maja.
Hallo Frank.
Wir sind irgendwie ganz besessen vom Glauben an ständiges Wachstum. Und wir haben gleichzeitig Angst vor dem Verlust unseres Wohlstands. Woher kommt das eigentlich?
Ach, ich glaube, es ist so eine Mischung, ne, zwischen sowas ganz Urtrieblichen. Also biologische Wesen möchten überleben und dafür brauchen sie eine gewisse Versorgungssicherheit. Und Manuela sagt das ja immer so schön mit unserem Steinzeithirn. Das ist immer noch so ein bisschen darin programmiert, dass wir gucken müssen, wo kommt eigentlich die nächste Mahlzeit her, obwohl wir ja inzwischen uns ganz anders aufgestellt haben, versorgt, verplant, Reserven gebaut haben, als es jetzt das nomadische Volk irgendwie gemacht hätte. Und dann haben wir natürlich aber auch diese Idee von Wachstum, gerade nach dem Zwei Weltkriegen, als ein zentrales Versprechen für die Einigung sehr zerstörter Länder gesetzt. Ne? Das ist so vielleicht der Sprung in die Neuzeit, beziehungsweise jetzt in die Moderne, wo dieses Wohlstand für alle ja im Prinzip mit materiellem Wachstum für alle logischerweise verbunden war, weil zu dem Zeitpunkt natürlich eine absolute Unterversorgung vorherrschte und wir erstmal aus den Trümmern wieder ja gutes Gelingen und gute Versorgung aufbauen mussten. Und deshalb sind natürlich auch viele der Institutionen darauf ausgerichtet. Also wenn ich mir überlege, der Purpose ist, ich möchte immer mehr materielle Versorgung rausbringen, dann baue ich Anreizsysteme so, dann überlege ich mir, welche Finanzierungen in die Richtung laufen. Und überlege mir eben tatsächlich auch eine Konsumgesellschaft zu unterstützen. Und das ist natürlich in Essenz im Kapitalismus schon angelegt gewesen, aber ist dann nach den zwei Weltkriegen als ein zentrales persönliches Versprechen zu so einer gewissen DNA bei uns ja auch geworden. Und ja, Damit fällt es uns schwer, uns das anders vorzustellen, ohne Sorge zu bekommen.
Machen wir eine ganz kurze Geschichtsstunde. Die Idee stammt eigentlich aus dem 18. Jahrhundert.
Genau, das wäre jetzt so dieser, weiß nicht genau, wie doll man jetzt sagen will, der Kapitalismus ist die Entsprechung oder der Ausdruck dieser Vorstellung. Spannend sind ja einfach so Autoren und Autorinnen wie Adam Smith oder Ricardo oder andere, die noch geguckt haben, Mittel zum Zweck mäßig. Die Wirtschaft sollte eigentlich diesen übergeordneten gesellschaftlichen Zielen dienen. Und wie kriegt man die Kooperation zwischen Menschen bestmöglich organisiert, sodass die besten Ergebnisse entstehen? Und dann das Gleichsetzen von beste Ergebnisse mit maximalem Output hat durch diese ja, Mathematisierung auch viel stattgefunden. Das waren dann Leon Morris und andere, die auch in dieser Aufklärung diesem ja, naturwissenschaftlichen Ideal gerne nahe kommen wollten. Also das war ja so ein bisschen, dann hast du Premium-Wissenschaftler in der Zeit, wenn du was berechnen konntest. Also Menschen haben sich da ja vor den Erzählungen von Krone und Adel so ein Stück weit befreit, was in vielen Bereichen ja auch wahnsinnige Durchbrüche erreichen lassen haben. Und dann ist es in einigen Punkten ein bisschen weit gegangen. Also dieses reine Quantifizieren, ein Util, ne, Utilitarismus und ein Util wird dann in Geld gemessen als ein Ergebnis und automatisch immer mit Besserstellung gleichgesetzt. Und damit sind wir sehr stark in diese lineare, mit nur einer Kurve versehenen Vorstellung von Fortschritt eigentlich auch eingebaut worden. Und bis heute sind ja Konjunkturprognosen per se immer schlecht, wenn die Kurve nicht weiter nach oben geht, und zweitens immer noch komplett blind auf der Schadschöpfungsseite. Also sprich, was zerstören wir eigentlich an ökologischen Grundlagen? Wie sieht's aus mit den Beständen? Sozial sehen wir es ja jetzt genauso, ne? Arbeitskräfte, besonders in Pflege und Bildung, damit wir überhaupt noch davon ausgehen können, dass die Kurve in Zukunft weiter ansteigen kann. Also das ist so diese Blindheit gegenüber der Bestände und der Veränderung des Realweltlichen.
Wir haben immer angenommen, Wohlstand setzt sich zusammen aus materiellen Dingen und damit ständigem Wachstum. Wohlstand wird genauso definiert über immaterielle Dinge. Die haben wir aber irgendwie, haben wir die so ein bisschen verloren in unserer Sichtweise.
Ja, das ist auch total verrückt. Also deshalb ist es ja so wichtig, auch immer zu überlegen, wo Geschichten und Strukturzwänge zusammenfinden und wie dann einige Geschichten Strukturzwänge weiter versuchen zu legitimieren, weil die dort sehr privilegierten Personen gar nicht wollen, dass man die in Frage stellt. Und so große Wissenschaftler jetzt, also ich nehme immer das Männliche, weil wir da einfach in der Ökonomie sehr männlich beschlagen sind, wie Keynes oder Mill oder so, die haben halt noch dieses Gesamtgesellschaftliche im Blick gehabt. Die haben einen klaren Blick, auch Thorstein Veblen und andere, auf was Institutionen und die Kultur mit uns macht und wie Menschen sich eben auch verändern. Die sind alle nicht von einem repräsentativen Akteur oder Akteurin ausgegangen, wie das die klassische und neoklassische Ökonomie macht. Und bei denen war immer drin, dass es natürlich erstens darum gehen muss, die Natur nicht aus dem Blick zu verlieren und die Naturzerstörung nicht aus dem Blick zu verlieren. Das hat ja auch Jeremy Bentham schon mit angedeutet. Und dann natürlich zu überlegen, wann sind wir denn eigentlich auf einem guten Versorgungsgrad angekommen, weil, und ich glaube, der berühmteste Essay ist wahrscheinlich der von Keynes mit den Chancen für unsere Enkel, die er 1930 geschrieben hat, weil er davon ausgegangen ist, dass Menschen natürlich in dem Moment, wo sie ausreichend materiell versorgt sind, sich den immateriellen Dingen widmen werden. Also Kultur, Kunst, Bildung, Gesundheit ist ja viel mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit herzustellen und intakte Beziehungen. Und das ist uns eben nicht gut gelungen, sondern wir machen uns alle fertig und rennen immer weiter, weil wir eben merken, ups, sonst fängt es an, bröckelig zu werden und nicht mehr stabil zu laufen. Und deshalb müsste ja eigentlich jetzt die Konsequenz sein, zu gucken, wie kommen wir aus den Zwängen raus, anstatt zu sagen, wie machen wir die Leute eigentlich noch mehr fertig, damit es bloß nicht anfängt zu bröckeln.
Keynes hat, glaube ich, so ideal 3 Stunden Arbeit pro Tag, sagte er, wenn die Produktivität dann entsprechend hoch ist. Dann haben wir so einen Zeitwohlstand. Wir haben die Diskussion in Ansätzen, 4-Tage-Woche. Da wird aber immer gleich das Argument genommen, internationaler Wettbewerb, wir fallen dann zurück, die Produktivität sinkt, uns geht es dann wieder schlechter. Also das ist so immer das Gegen- und manchmal auch das Totschlagargument, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube, da sind 2 Punkte ja total wichtig. Das eine ist, dass es nicht nur ein Totschlagargument ist, sondern strukturell tatsächlich ja so in der Verwebung, wie wir es jetzt haben. Und wenn andere Länder sagen, bei uns machen wir jetzt mal ganz klassisch wieder die 6-Tage-Woche mit 10 Stunden am Tag und dann wird dazu anderen Konditionen produziert und die Produkte kommen bei uns rein mit natürlich dann niedrigeren Preisen, dann ist das natürlich für die Volkswirtschaft schwierig und für die Anbieter hier schwierig. Das ist erstmal strukturell so. Deshalb sind wir ja auch zunehmend jetzt seit 20 Jahren eigentlich daran zu diskutieren, wo in der Globalisierung und dieser Vorstellung, dass es integrierte Märkte sind, die uns allen mehr Wohlstand bringen, an seine Grenzen stoßen, diese Vorstellung, und wo man eigentlich mal korrigieren müsste. Weil ja natürlich auf der Art, wie wir Globalisierung betrieben haben, eigentlich wichtige Korrekturmaßnahmen für Märkte und wie sie operieren, ausradiert wurden. Das ist ja immer so verrückt. Wir reden davon, Märkte wurden globalisiert, dabei haben wir Marktbedingungen abgeschafft. Das Wichtigste ist ja, dass die Preise nicht die Wahrheit sagen. Also solange wir keinen CO2-Preis global haben, wird eine Übernutzung fortgeschrieben. Ähnliches für andere Ressourcen. Das Zweite ist, dass wir überhaupt gar nicht mehr die Situation haben, viele Anbieter, viele Nachfrager. Also wir haben ja Oligopolstrukturen in gerade den wichtigsten Versorgungsgütern, also sei es Agrarrohstoffe oder Energie und solche Dinge. Das heißt, wir haben keinen Wettbewerb mehr, sondern Möglichkeiten, Preise sehr stark zu manipulieren auch. Und dann haben wir als Letztes natürlich eine Entkopplung der Finanzmärkte von den realwirtschaftlichen Entwicklungen, sodass die im Grunde genommen sehr viel Druck ausüben können. Eine weitere Externalisierung der sozialen und ökologischen Schäden in die Gesellschaft, während sie sich die Rendite und die Dividende extrahieren und an einem anderen Ort dann auch verkonsumieren. Das heißt, auch da ist der Kreislauf zwischen Gesellschaft, Entnahme, Produktion und Geld eigentlich als ein Ermöglichungsinstrument ist auch unterbrochen worden. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder Märkte schaffen, die überhaupt privatwirtschaftliches Kalkulieren zu entsprechenden Ergebnissen führen kann. Und der zweite Punkt ist dann, dass wir vielleicht bei diesen ganzen Themen Wettlauf, gerade wenn wir uns jetzt angucken, was in den USA passiert, sehen wir ja auch, wie bereitwillig Elon Musk und andere sind, die eigene Bevölkerung draufzugeben, wenn sie nicht mehr produktiv genug ist, in Anführungsstrichen. Das war ja dieser Wettstreit zwischen Steve Bannon, der gesagt hat, du hast gesagt, wir machen Amerikaner first. Und dann kam auf einmal bei dem HB1-Visum von den Libertären, nö, die Superproduktiven brauchen wir aus allen Ländern der Welt, weil hier dieser mittelmäßige amerikanische Zustand, mit dem können wir nicht die Weltherrschaft übernehmen. Ist jetzt meine Paraphrasierung, obviously. Aber da wurde ja die Kategorie von wer darf eigentlich noch mitmachen bei der Weltausbeutung zweimal anders geschnitten. In beiden Fällen sind viele Menschen gar nicht mehr dabei vorgekommen. Und dann ist natürlich die Frage, an welchem Benchmark will ich mich ausrichten und an welchem Zeitpunkt muss ich aus so einer Eskalationsspirale aussteigen?
Das klang jetzt schon ein paar Mal an und dann würde ich es auch gerne gleich thematisieren. Es geht nicht nur um die Frage um Kultur oder Zeitwohlstand im Moment, sondern es geht um planetare Grenzen. Das heißt, wir werden jetzt auch mehr oder weniger gezwungen, Dinge in Frage zu stellen. Wie kann das gelingen? Bisher sind Faktoren wie Luft, Wasser, Umwelt allgemein nie in Bilanzen mit eingeflossen. Man versucht es mittlerweile, aber die Anreizsysteme sind ja offensichtlich noch nicht so da, dass man dann zu einem anderen Wirtschaften kommt.
Ja, das Interessante ist, wer bewegt sich halt erst? Das ist ja eher so ein Collective Action Problem. Also solange, also bei globalen Gemeingütern wäre es natürlich die wünschenswerteste Variante, wenn wir eine globale CO2-Steuer beispielsweise hätten. Weil dann natürlich für alle gleichzeitig diese Begrenzung gilt. Und solange das global nicht funktioniert, merken wir, wie schwer sich dann unterschiedliche Regionen tun, mal vorauszugehen und zu sagen, wir nehmen jetzt vielleicht das Risiko in Kauf, als erstes hier zu verteuern, aber haben eben auch die Chancen, dass bei uns dadurch, und das ist ja die Idee dahinter, die Alternativen angereizt werden. Also es ist ja das eigentlich marktwirtschaftliche Prinzip, wenn eine Ressource teuer wird, dann werde ich massiv in Substitute und in Alternativen investieren und damit natürlich auch aus dem Engpass raus mich innovieren. Und das ist ja das Versprechen im Grunde genommen durch die Bepreisung. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Sorge, dass es sehr schnell kippt. Also dieses Bewusstsein darüber, dass die Ressourcen eng werden, bricht sich ja Bahn. Wenn Donald Trump sagt, jo, die Ukraine, die könnt ihr haben, wenn wir die Hälfte der Ressourcen kriegen oder Grönland brauchen wir, versteht ihr doch wohl, dann ist das ja einfach nur imperiale Ansage, dass man den Zugriff auf das, was da unter dem Territorium liegt, halt einfach sichern möchte. Und das ist ja ein Ausdruck dessen, dass man weiß, dass die eigene Ökonomie und diese Versorgungshöhe, die man für sich normalisiert hat, nicht mehr innerhalb der einigen Territorien bewerkstelligt werden kann. Letzter Punkt, ich habe da ein bisschen Sorge, weil wir ja gerade im Amazonas und in so Biodiversitäts-Hotspots viel überlegt haben, wie kann man da im Grunde genommen die lokale Bevölkerung dabei unterstützen, das nicht abzuholzen, um das Öl rauszuholen oder eben schnell das Holz zu verkaufen und dann Soja drauf anzubauen. Und das war viel mit internationaler Zusammenarbeit oder so Pachtgedanken wie Yasunima. Und jetzt steigen gerade im großen Stil die Finanzbroker ein und zwar in Kooperation mit Menschen aus der neuen Trump-Administration. Das heißt, das Gewahrsein darüber, dass Territorien, Flächen und was dort passiert sichern, jetzt oben auf der Agenda gelandet ist, sollte ein Warnmoment sein, dass wir auch da nicht vergessen, dass es darum geht, es für alle zu sichern und nicht genau für diejenigen, die jetzt finanzstark die Zäune drum machen können und im Zweifel auch Waffengewalt einsetzen wollen.
Ja, nun wollte ich Donald Trump gar nicht so zum Hauptthema machen, aber er fordert ja auch, dass die Windräder alle wieder wegkommen.
Ich glaube, dass das Bullshit ist. Also, dass das eins von seiner, ich agitiere mal alle auf einmal, damit kleiner mehr klar sieht, irgendwie ist. Weil warum sollte jemand funktionierende Energieversorgung wieder kaputt machen? Also inklusive dessen, dass du die Personen, die daran finanziell beteiligt sind, ja vor den Kopf stößt, ist ja auch gerade um den KI-Wettlauf zu füttern, ein maximales Energiebudget durchaus wünschenswert. Und deshalb habe ich da den Eindruck, sieht man ja überall, dass er an einigen Punkten besonders doll draufschlägt und besonders gerne noch mehr provoziert, um alle in Aufregung zu halten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand heute eine bestehende Energieversorgungsstruktur kaputt machen wollen würde aus diesen rein ideologischen Gründen.
Okay. Was wir brauchen, ist ein neuer Gradmesser, also ein mehr oder weniger neuen Index. Da gibt es Vorschläge. Kannst du mal ein, zwei davon skizzieren?
Du meinst für Wohlstand?
Ja.
Ja, es gibt ja viele unterschiedliche Zugänge. Ich habe jetzt für Deutschland, dachte ich mal, sind drei eigentlich relevant. Jetzt die globalen Nachhaltigkeitsziele würde ich dringend empfehlen, dass die Länder, die keine Lust haben auf diesen imperialen Wettlauf, sich daran weiter orientieren und daran die Partnerschaften aufrechterhalten. Die sind ja 2015 noch wirklich von allen 193 Ländern unterschrieben worden und war auch für viele Wirtschaftsunternehmen so eine Orientierung. Ne? Was ist mein Beitrag eigentlich des Wirtschaftens zu einem gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrtskonzept, was Soziales und Ökologisches mitdenkt? Da waren ja viele Infrastrukturaufträge für andere Formen von Stadtplanung, für anderen Umgang mit Land und Wasser und so weiter. Also da war der Innovationsauftrag völlig klar. Wir haben, finde ich, in Deutschland, weil dann heißt es ja oft, ach, jetzt kommen die Experten und Expertinnen und wollen uns sagen, was wir machen sollten. Das ist ja seit Corona sehr giftig geworden. Eigentlich einen ganz schönen Schatz, auf den man aufbauen könnte. Und das war nämlich von Angela Merkel initiiert worden, nachdem wir die Enquete-Kommission in Deutschland hatten, 2013. Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität mit den unverdaulichen, keine Ahnung, 1000 noch was Seiten. Hat sie ja einen Bürgerdialog, gut leben in Deutschland ins Leben gerufen. Und mit Townhall-Meetings und unterschiedlichsten zivilgesellschaftlichen Gruppen mal gefragt, was den Menschen denn wichtig ist. Und da sind ganz ähnliche Indikatoren rausgekommen und Wünsche rausgekommen, wie wir sie in der Nachhaltigkeitsstrategie haben. Und das ist ja erstmal eine super Nachricht, dass da eine relativ große Übereinstimmung ist in der Vorstellung, wenn ich sagen würde, hier ist Wohlstand in der Gesellschaft und den kann man nachhaltig sichern, dann müsste das ungefähr so aussehen. Und der letzte Punkt ist dann, dass die OECD eben schon länger gesammelt hat aus unterschiedlichsten Ländern, dann hat man auch so einen internationalen Vergleich. Welche Dimensionen würden Sie denn eigentlich anschauen wollten und ins Zentrum setzen, wenn Sie das zusammentragen? Und dieser Better Life Index oder House Life heißen dann die Berichte, hat eben auch ähnliche Grundlagen. Und deshalb ist es mit dem Kompass oder der Vorstellung davon, was gegeben sein sollte, damit wir uns gut versorgt fühlen und sicher fühlen, zum Glück, muss man ja sagen, wo diese ganze forcierte Spaltung und Unvereinbarkeit uns gerade so auseinandertreiben soll, eigentlich noch gegeben.
Ich erzähle mal so ein paar dieser Indikatoren. 11 sind es, glaube ich, insgesamt in diesem Index. Das geht um Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Ökosysteme, aber auch sowas wie Zivilgesellschaft und Zusammenhalt. Wenn wir dem folgen würden, was ja wünschenswert wäre, was wäre dein Rat für Unternehmen? Wie sollten sie sich heutzutage verhalten?
Ja, ich glaube, dass wir zwei Momente haben, die gerade total wichtig sind. Das eine ist jetzt nicht, wo die Regulatorik in die Richtung drückt, sich den Effekt meines Wirtschaftens, also die doppelte Materialität, einmal das, was die Veränderung der Welt mit mir und meinem Geschäftsmodell macht, aber auch wie ich in meinem Geschäftsmodell und der aktuellen Praxis auf die Veränderung der Welt wirke, ist ja eigentlich eine Einladung, richtig hinzugucken. Und das ist sehr stark gerade von denen, die darauf keine Lust haben, in diese Bürokratiemonsterecke geschoben worden. Und da ist es zentral, heute aus meiner Sicht sie zu positionieren und zu sagen, ja, Bürokratie, wie es umgesetzt wurde, war ein bisschen dolle. Ich finde es auch besonders wichtig, ich habe so in Brüssel reingehört bei den Unternehmen, aber auch bei denen, wo ich so ein bisschen näher dran sitze. In der Umsetzung ist die Ärgernis oder das Ärgernis über die Wirtschaftsprüfer, die ja so den einzigen Zuschlag bekommen haben, das dann abnehmen zu dürfen, schon auch recht groß gewesen, weil die aus dieser Compliance-Logik kamen und aus diesen, wir machen euch die Zahlen so, dass es passt. Und eigentlich geht damit ja dieser Innovationsimpuls verloren. Also wenn ich es wirklich einbette und sage, wow, wir gucken uns jetzt die Risiken an und dann sehen wir auch die Chancen und vor allem kommen wir ins frühzeitige Handeln und auch Thema Finanzinvestoren und den Druck auf die Geschäftsmodelle, da rein denen gegenüber zu argumentieren, warum wir heute investieren, um mittelfristig besser auszusehen, anstatt jetzt zu externalisieren, damit die Rendite stimmt. Das sind ja alles Momente, die kann ich erst dann mir vorstellen und dann auch in die Praxis umsetzen, wenn ich diesen ersten Schritt vom ehrlich Hingucken mache. Und zuletzt brauchen wir die Daten. Also das ist ja überall immer wieder die Aussage bei allen Zirkularitätsprogrammen und anderen, wir brauchen eine gute, vergleichbare Datenbasis, mit denen wir dann auch politische Programme neu ausrichten können. Und so weiter. Und das ist natürlich der Nebeneffekt, dass wenn die Unternehmen, die am nächsten dran sitzen an denen, was da irgendwie passiert, die Daten auch zur Verfügung stellen, dann haben wir so etwas wie eine bessere Handlungsgrundlage geschaffen. Die Umsetzung kann man verbessern. Da hätte es sicherlich mehr Einladungen geben sollen von Seiten der Politik, sagen wir mal, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Diese Omnibus-Geschichte geht jetzt in die Richtung und wichtig ist aber nicht, die Verbindlichkeit wieder aufzulösen, weil dann haben wir das Fair-Level-Playing-Field wieder gekillt und damit sind die Vorreiterinnen dann wieder die, die das Nachsehen haben und ich glaube, das sollten wir uns heute nicht mehr leisten.
Nun gibt es Stimmen, die sagen, das können wir uns alles leisten, wenn wir uns das leisten können, aber im Moment sind wir in der Krise und dann wird es wieder weggeschoben. Ist das ein Argument oder ist das eher ein Argument, dann doch jetzt gleich zu handeln?
Also erstens gehen die Realitätsveränderungen ja nicht weg. Das heißt, ich entscheide mich ja in dem Moment da nicht hinzugucken. Und zweitens kamen ja deutlich die Signale, dass niemandem sofort ein Strick gedreht wird, wenn sichtbar ist, dass sich ernsthaft bemüht wurde, dem zu folgen. Also wird ja dann so getan, als wäre alles immer unfassbar drakonisch sofort. Und da würde ich mich dann lieber mal an Baum und andere sehr informierte Netzwerke wenden, die genau A, Unterstützung geben können, B, soll es ja für kleinere und Mittelständler einfacher werden und C, haben wir halt definitiv einen Bildungsbedarf. Also kommen ja die ganzen Studien ja auch raus, sowohl bei den Aufsichtsräten, dass man gar nicht so genau verstanden hat, dass das jetzt einfach ein neues Spiel ist. Also dass diese Ressourcenengpässe jetzt de facto da sind, nicht nur eventuell vielleicht in Zukunft, weshalb man nett aussieht, wenn man sagt, man kümmert sich drum, sondern die sind jetzt real da. Also es ist tatsächlich eine Risikostrategie. Und als letztes, dass wir, finde ich, jetzt kamen in letzter Zeit ja tatsächlich auch Studien durch diese ganze Schimpfen auf die Politik und dass sie allein den Wirtschaftsstandort Deutschland ruinieren würde. Es sind schon viele Managementfehler auch dabei. Und viele von denen, die jetzt tatsächlich so im Strudel hängen, haben genau dieses zukunftsorientierte, antizipierende, den Horizont im Blick haltende vernachlässigt und haben dann, das fand ich sehr wichtig, kam jetzt in mehreren Beiträgen und Studien raus, bei sich selbst den Bürokratieabbau nicht gezollt. Also es gibt diese Verkrustung überhaupt nicht nur in der Politik, sondern es gibt sehr viel Besitzstandswahrung und sehr viel vielleicht noch nicht anfassen, eben tatsächlich auf der unternehmerischen Seite. Und das wurde oft elegant unter dem Vorwurf, sonst zwingt ihr uns zu vielen Entlassungen dann eben zu Kompensationsprogrammen wieder Richtung Politik geschoben. Und da haben wir uns in der Deutschland AG sicherlich nicht in die Dynamik und Agilität bewegt, sondern eher in das Aufrechterhalten und weiter durchfüttern von dem, was man frühzeitiger hätte ändern sollen. Und ich glaube, deshalb ist die Botschaft im Moment so wahnsinnig wichtig, dass viel von dem, in welche Richtung wir uns aufmachen werden, tatsächlich immer noch in den Menschen begründet ist. Und wir sehen das überall. Also die Studien, sei es IBM Business Value, sei es PricewaterhouseCoopers, welche Unternehmen mehr nachhaltig sind oder nicht, die differenzieren inzwischen alle zwischen Transformative CEOs, also diejenigen, die wirklich frühzeitig agieren und das nicht als eine Compliance wegpacken, sondern sich überlegen, wie kann das mein Geschäftsmodell zur Innovation bringen, die inzwischen auch netterweise andere Returns machen, und den konventionellen. Und genauso haben wir, glaube ich, eine Schablone in die Politik zu schauen und so haben wir eine Schablone in Medien zu gucken, wer möchte eigentlich einen Diskurs so führen, dass wir die sozial-ökologischen Ziele auch erreichen und priorisiert das. Oder wer sucht eigentlich die ganze Zeit Gründe dafür, dass man es jetzt mal wieder sein lassen sollte? Und damit kommen wir zu ganz anderen Allianzen.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Danke auch.
Maja Göpel hat ein Buch dazu geschrieben, es heißt Werte, ein Kompass für die Zukunft und ist im Brandstätter Verlag erschienen und Spiegel Bestseller. Ein Beispiel, welches sie in unserem Gespräch noch gegeben hat, beschäftigt mich sehr. Die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021, bei der 135 Menschen starben und viele Ortschaften zerstört wurden, war, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, gut für die Wirtschaft, denn es setzte neue Investitionen und Aufträge frei. Deutlicher kann man nicht veranschaulichen, wie wenig das BIP über unsere Lebensumstände aussagt, denke ich mir, während ich mich in der Züricher Altstadt die Trittligasse hinaufquäle. Die Gasse ist so klein und süß, wie der Name vermuten lässt. Unten gibt es original Südtiroler Knödel nach Omas Art, oben liegt das Büro von Three Bottom Line. Und mit oben meine ich wirklich oben. Die Gasse geht extrem steil bergauf und ich fange schon nach ein paar Metern an zu keuchen. Wo sind die Schweizer Sessellifte, wenn man sie mal braucht? Außer Atem stehe ich dann vor einer alten Mauer mit kleiner Tür, die in einen Hinterhof führt. Kleine buddhistische Utensilien schmücken den schmalen Gang zum Büro. Drin treffen Welten aufeinander. Finanzwirtschaft und Landwirtschaft in Gestalt von Melanie Gajowski und Frank Meissner.
Hallo Melanie, hallo Frank.
Hallo, grüß dich.
Erzählt kurz, wo kommt ihr her? Was ist euer Background?
Mein Background ist die Finanzindustrie. Das heißt, ich habe vor mehr als 30 Jahren in der Deutschen Bank damals meine Lehre begonnen und bin diesem Feld treu geblieben, insofern, dass es mir immer darum geht, Geldströme in die richtigen Richtungen zu leiten. Und das ist die Essenz von dem, was ich tue.
Ja, ich bin Landwirt, habe vor 35 Jahren Biobauer gelernt, bin dann aber erstmal aus der Landwirtschaft rausgegangen, habe studiert Soziologie und Ökowissenschaften Und nach ein paar Sommern auf der Alp und diversen beruflichen Verirrungen habe ich dann wieder zurück in die Landwirtschaft gefunden und habe das zugleich mit dem Aktivismus verknüpft. Und die letzten 10 Jahre, 11 Jahre war ich so in der solidarischen Landwirtschaftsbewegung aktiv, sprich als Gärtner, Gartenfachkraft, und habe dort aufgebaut und immer wieder auch in anderen Initiativen unterwegs. Und ja, aus diesem größeren Aktivismuszusammenhang ist auch unsere Idee hier entstanden. Es gibt eine regionale Initiative für Lebensmittel und dort haben wir diskutiert und haben uns als Personen gefunden, die halt in dem Rahmen nicht weiter diskutieren konnten, weil wir das gesprengt hätten mit unserer Idee, und haben dann ein paar Leute aus der Finanzbranche und ein paar Leute aus der Landwirtschaft zusammengefunden und halt gedacht, wir müssen was entwickeln, wie wir Betriebe unterstützen und auch die Finanzierung.
Und ihr habt jetzt Triple Bottom Line mitgegründet. Erzähl kurz, was ist das Kerngeschäft?
Wir sind dabei, unser Kerngeschäft zu entdecken. Wir haben 2 Standbeine, 1 Standbein der Landwirtschaft. Das heißt, wir sind momentan dabei, Betriebe zu scouten. Wir haben auch schon Betriebe, die wir begleiten. Und gemeinsam mit diesen Betrieben zu schauen, was ist ihr Potenzial und wohin können sie sich entwickeln. Und versuchen über eine, ja, wir nennen das Wirkungsorientierung, also keine Wirkungsmessung, versuchen wir also ein Scharnier zu schaffen zur Finanzierung. Das erklärt besser Melanie.
Gerne.
Triple Bottom Line, wie du schon hörst, ist angetreten, bevor ich dazu kam. Und die Grundidee war auch da, das, was ich vorhin gesagt habe, Geldflüsse und Ideen zusammenzubringen. Und damit haben wir uns hingesetzt und gesagt, ja, die Landwirtschaft ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, insofern, als davon ernähren wir uns und die muss gut sein. Und haben dann gesagt, wie bekommen wir wirklich Geld in die Landwirtschaft? Und unser Ansatz ist es, dass wir über die Projekte eine ganzheitliche Rendite ins System bekommen. Ganzheitlich bedeutet für uns, dass es nicht mehr darum geht, in erster Linie eine Finanzrendite zu erwirtschaften, ohne auf alles andere zu schauen. Wobei Finanzrendite ist wichtig. Also es geht nicht darum, irgendwas gratis zu machen oder ähnliches. Aber als erstes schauen wir ökologische Rendite und als gleichwertiges die soziale Rendite. Und das geht über das, was Frank vorhin schon sagte, über eine Form von Wirkungsmessung. Und unsere Vorstellung, aber auch unser Wissen ist, dass es da draußen sehr viele Investorinnen und Investoren gibt, die genau das suchen.
Das wäre die nächste Frage. Wer sind die Anleger? Weil wenn es nur um Geld und Rendite geht, dann hat man ein bestimmtes Klientel. Das werdet ihr wahrscheinlich eher nicht bekommen. Wer ist das, der bei euch aufschlägt?
Oh je, normalerweise so üblich ist für mich ein Narrativ, was schon gar nicht mehr stimmt, weil, wie du weißt, ich bin in der Finanzindustrie unterwegs, aber seit ziemlich langer Zeit im Social Banking, und dort ziehen wir schon lange die Menschen an, die wissen, dass es um mehr als nur um Geld geht. Und die Summe ist nicht sehr klein, dieser Menschen. Gleichzeitig, wenn du schaust, die künftigen Erben, wenn wir sehen, dass die auch sagen, Finanzen und Return ist wichtig, aber ohne dass wir künftig noch einen Planeten haben, nützt uns das ganze Geld nichts. Das heißt, die Zielgruppe ist nicht unendlich. Und ja, die Menschen, die du beschreibst, gibt es noch. Aber es gibt eine sehr große Menschenmenge, die sagt, ich möchte was anderes. Und das ist das, weswegen wir sagen, sobald eine ganzheitliche Rendite im System ist, kann jeder für sich entscheiden, wie möchte ich messen. Und ich kann immer noch sagen, ich möchte nur Geld. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das passiert.
Ich darf es kurz verraten, im Vorgespräch hast du gesagt, es gibt ja diese Erbengeneration, die braucht aber Argumente, weil es gibt meistens immer noch so einen Patriarchen im Hintergrund. Die junge Generation muss immer diesen Patriarchen überzeugen. Welche Argumente gibst du denen?
Die junge Generation hat entweder ein Family Office oder einen Patriarchen zu überzeugen, die aus einer anderen Welt kommen, und haben aber auch Eltern oder Patriarchen, denen auch wichtig ist, dass die Enkelgeneration noch da ist. Was ihnen fehlt, ist Zahlen, Daten, Fakten. Insofern, dass jeder Patriarch, jede Patriarchin auch überzeugt wird, wenn es Finanzrendite Plus gibt. Und diese zusätzlichen Daten und Fakten, das Plus für ökologisch und sozial, das brauchen sie, um argumentieren zu können.
Und wo das richtig große Geld ist, sind Stiftungen, ne?
Stiftungen und institutionelle Investoren. Und bei Stiftungen hast du einen Punkt, wo es ja auch darum geht, nicht nur Geld zu geben für ein Projekt, wo du gefördert wirst, sondern die haben ja auch Vermögen. Und das gesamte Vermögen sollte mehr und mehr auch im Sinne eines Stiftungszwecks angelegt werden und nicht nur eine Finanzrendite, aus der anschließend wieder Fördergelder gegeben werden. Und auch dort kriegen wir große Signale, wenn ihr uns eine ganzheitliche Rendite anbieten könnt, dann können wir auch ganz anders argumentieren, in welche Projekte wir unterstützend gehen. Und dann bist du bei Förderung von Klima und auch Landwirtschaft. Wobei, das habe ich auch im Vorgespräch gesagt, wir vergleichen da Äpfel mit Birnen. Das heißt, eine Finanzrendite ist und bleibt eine Finanzrendite. Das heißt, das, was wir entwickeln, ist eher ein Obstsalat.
Die andere Seite, die Anlageobjekte. Ich glaube, ihr habt im Moment so 20 in der Auswahl, wollt das aber weiter reduzieren. Was für Objekte sind das? Wonach wählt ihr die aus?
Letztendlich suchen wir nach Betrieben, die halt sowohl sozial als auch vom Standort her ein Transformationspotenzial haben. Also das Scouting bezieht sich in erster Linie darauf, dass wir Betriebe finden, die halt wollen. Es ist sehr schwierig, Landwirte zu überreden, zu sagen, ihr müsst euch verändern und dann zu sagen, ja, macht dies oder macht jenes und dann kriegt ihr Geld dafür. Unser Ansatz ist, wir suchen Betriebe, die sich verändern wollen, die Bedürfnis haben, zukunftsfähig zu sein, resilient zu sein, ihren Betrieb dauerhaft wirtschaftlich aufzustellen und die dabei zu unterstützen. Also wir leiden nicht darunter oder wir haben nicht das Problem, dass wir keine Nachfrage haben von Seiten der Betriebe. Im Gegenteil, wir kriegen recht regelmäßig Anfragen, mehr Anfragen, als wir momentan sinnvoll bearbeiten können. Und für uns ist es halt eine Frage des Scoutings, dass wir die richtigen Betriebe finden, mit denen wir den Weg gehen können. Weil es ist natürlich schon auch eine Herausforderung für den Betrieb. Sie müssen halt auch schon durchaus bereit sein, sich auf so einen Prozess einzulassen. Und wir wollen ja mit diesen Betrieben, schwieriger Begriff, Investitionsobjekte schaffen. Und sie müssen natürlich dann auch bereit sein, sich ein Stück weit transparent zu machen und zu zeigen, hey, wir haben Ziele und wir sind auf dem Weg dahin. Deshalb auch Wirkungsorientierung. Wir wollen das auch aufzeigen, wohin die Entwicklung geht.
Ich würde da gerne noch was ergänzen aus dieser Finanzhutsicht. Und ich glaube, da machen wir, die wir mit dem Geld arbeiten, es den landwirtschaftlichen Betrieben nicht so leicht. Es gibt verschiedene Arten, wo wir ja irgendwas prüfen, eine Bilanz. Und in dem landwirtschaftlichen Bereich wird jetzt auch auf eine Art und Weise bilanziert, damit wir Menschen, die wir auf der Finanzwelt sind, verstehen, was sie tun. Und ich denke, da ist noch ganz viel Arbeit, dass wir nicht versuchen, unser Denken in die andere Welt, sage ich jetzt mal, zu bringen, sondern dass wir schaffen, diese beiden Welten zu verbinden. Und da gibt es Mittel. Und ich denke, da ist auch ein Mehrwert, den wir schaffen können. Weil die Bilanz braucht es für mich. Aber der Landwirt oder die Landwirtin muss einen anderen Weg gehen.
Mich interessiert vor allen Dingen aber auch die Investorenseite, weil denen müsst ihr ja auch nahebringen, dass da eben nicht nur eine Geldrendite ist, so etwas ist relativ leicht aufzuzeigen, sondern wie zeigt man ihnen, dass es auch sozial und ökologisch vorangeht? Welche Messparameter hat man da?
Wir schaffen ja mit diesen Betrieben Investitionsobjekte, die einen anderen Zuschnitt haben als so ein klassischer Nachhaltigkeitsfonds, wo man immer irgendwie so eine Wundertüte hat, wo alles Mögliche drin ist. Was wir machen ist, wir arbeiten mit den Betrieben, der Betrieb definiert seine Ziele, wir beschreiben das Ganze mit der Prozessbegleitung, wo sie hinwollen und das ist das, was wir auch den Investoren dann vorstellen. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie mit einem anonymen Betrieb zu arbeiten, man gibt Geld in den Fonds rein, sondern es sind konkrete Betriebe. Und das, was wir darstellen, sind sowohl harte Facts, quantitative Daten, als auch viel Qualität. Also wir beschreiben, wohin geht der Betrieb. Wir stellen die Menschen vor, die dahinter stecken. Wir beschreiben, was passiert dort an Entwicklung. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir zum Punkt kommen, dass wir halt sehr vertrauenswürdig arbeiten, sehr transparent arbeiten. Und dann geht es nicht darum, ob das wir nochmal irgendwie eine Messzahl, die letzte Tonne CO2, die im Boden versenkt wird, dann nachweisen müssen. Und das ist auch, glaube ich, im wesentlichen Unterschied zu vielen anderen Ansätzen, dass wir halt sagen, bei uns steht erstmal der Betrieb im Mittelpunkt. Wir arbeiten heraus, was seine Wirkung ist in diesen ganzen Dimensionen der der Rendite. Und das präsentieren wir.
Ihr wollt die auch direkt in Kontakt bringen, nicht? Also Investoren sollen, wenn möglich, sogar den Hof besuchen und direkt einen Kontakt aufbauen, ne?
Das wäre zu anzustreben. Also das ist ja auch etwas, wo wir sagen, was unseres Erachtens nach sehr attraktiv ist, dass man Investitionsobjekte, Projekte in den Regionen unterstützen kann und damit auch deutlich machen kann, es geht nicht, die Rendite, der Benefit, der daraus entspringt, ist dann halt über Bande gespielt, dass ich dann zukünftig Lebensmittel aus der Region haben kann.
So, schlussendlich geht es ja um Beziehungen. Eine Investorin, ein Investor, der in diesem Feld zu Hause ist, in dem wir zu Hause sind, geht es darum, wirklich in Kontakt zu sein. Und ja, du hast vorhin gefragt, wie wir die ökologische Rendite messen. Und es muss irgendeine Zahl geben, die dort wirklich ganz klar auf gewissen Kriterien, ähnlich wie eine Bilanz, zeigt, wo wir stehen. Gleiches für Soziales. Aber schlussendlich geht es darum, wieder zurückzukommen in Beziehung mit dem, was unser Leben ausmacht, nämlich die Nahrung und die Böden. Also ganz konkret kannst du messen, wie hat sich der Boden verbessert? Und dann gibt das in Prozentzahl so und so. Und unsere Aufgabe für die ganzheitliche Rendite wird sein, das in eine Zahl zu bringen, die sinnvoll ist, die logisch ist und die irgendwie verglichen werden kann mit einer Finanzrendite. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die Menschen, denen daran liegt, etwas Neues zu erschaffen, die werden neben den Zahlen die Menschen sehen wollen. Und da sind wir, glaube ich, bei dieser Ausgangsfrage, was wollen wir als eine künftige Wirtschaft haben, zu der auch die Finanzwirtschaft gehört? Und die muss qua Definition regenerativ sein. Was hilft, ist, dass wir in der Landwirtschaft ein Narrativ erzählen können, was regenerativ ist und zeigt, was wir machen müssen. Und wo wir uns jetzt in der Finanzwirtschaft fragen müssen, wie können wir eine regenerative Finanzwirtschaft gestalten? Dazu wird es Zahlen brauchen, aber es wird noch viel mehr brauchen. Und das ist das, woran wir gerade arbeiten.
Du hast so schön gesagt, du willst auch kein Preisschild an einen Baum hängen, weil in der Logik würde der Baum immer billiger werden.
Ja, genau. Wenn du etwas einem Preis gibst, so funktionieren wir gerade in dieser Gesellschaft gemäß meiner Beobachtung, dann versuchen wir es auch immer preiswerter zu machen. Dann reduzierst du die Arbeitszeit, dann reduzierst du was auch immer. Was wir brauchen, ist einen Wert. Und ein Wert in sich sagt dir an, was die Wertschätzung von mir jetzt dafür ist, was die Landwirtin vor Ort macht. Aber ein Wert bedeutet nicht, dass wir anfangen zu handeln. Liebe Landwirtin, das kannst du noch etwas preiswerter.
Ich danke euch fürs Gespräch.
Danke. Danke dir.
Man merkte dem Gespräch an, wie die beiden miteinander ringen. Und ich möchte Melanie zu gern glauben, dass Investoren heute anders ticken, dass sie auch unser Gemeinwohl im Blick haben. Aufgewachsen bin ich allerdings mit einer anderen Marktlogik. Am 1. November 1986 geriet eine Lagerhalle des Chemieunternehmens Sandoz bei Basel in Brand. 1351 Tonnen Chemikalien waren dort gelagert. Das Löschwasser wurde mit zahlreichen Pflanzenschutzmitteln kontaminiert. Es floss in den Rhein und löste ein beispielloses Fischsterben aus. Auf einer Länge von 400 Kilometern tötete die Giftwelle zum Beispiel die gesamte Aalpopulation. Am nächsten Morgen kamen die Investmentbanker in zahlreichen Banken zusammen. Ihre einhellige Meinung: Jetzt sind die Kurse von Sandoz im Keller, jetzt müssen wir kaufen. Immerhin, nach der Katastrophe entwickelte Sandoz eines der ersten Nachhaltigkeitsmanagementsysteme überhaupt. Es tut sich also was, wenn auch je nach Betrachtungsweise zu wenig, zu langsam. Wir haben in diesem Podcast versucht aufzuzeigen, woran das liegt. Die Schlüsse daraus müsst ihr selber ziehen, für euch, für euer Umfeld oder für euer Unternehmen. Zum Abschluss der Reise bin ich nochmal im Büro des Mikropionierfonds in Zürich und treffe die Leiterin Britta Friedrich zu einem kleinen Resümee.
Hallo Britta.
Hallo Frank.
Schön, dass ich bei euch sein darf. Wir haben in unserem Podcast, das haben wir ja gestartet mit der Ausgangsfrage, warum wir beim Klimawandel eigentlich nicht ins Handeln kommen. Und ich muss gestehen, als das so losging, unsere Reise, da wusste ich auch nicht so genau, worauf das hinausläuft. Und dann kam gleich in der ersten Folge kam Henning Beck, Neurobiologe, der uns erstmal um die Ohren gehauen hat, wie simpel wir eigentlich gestrickt sind, wir Menschen, und dass wir immer nach Belohnung suchen. Das ist unser einziger Antrieb. Mit Vernunft hat das überhaupt gar nichts zu tun und mit Verzicht erst recht nicht. Und das war erstmal Eine überraschende Erkenntnis, oder?
Hey, absolut, ging mir ganz genauso. Dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und dass man sich ungern bewegt und dass man gerne in der Komfortzone bleibt. Ich glaube, das ist ja was, das erleben wir alle täglich in unserem Leben. Das ist allseits bekannt. Dass wir aber tatsächlich so einfach gestrickt sind und letztendlich so ein bisschen, ja, alles kleine Egomanen sind, die sich chronisch selbst überschätzen. Das war ja auch noch eine Erkenntnis. Und wirklich komplett nach dem eigenen und unmittelbaren Nutzen getrimmt sind, das fand ich schon auch echt eine Erkenntnis. Und eine, die, was mich auch noch überrascht, die wir überhaupt nicht nutzen.
Absolut. Mir war schon klar, dass wir wahrscheinlich so funktionieren, aber das so in dieser Deutlichkeit einmal nochmal so vors Gesicht gehalten zu bekommen. Da musste ich so ein bisschen schlucken, ehrlich gesagt. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, sind wir auch so simpel gestrickt? Und ich habe es ja auch thematisiert in dieser ersten Folge. Ich bin zum Beispiel ja nach Zürich geflogen. Ich hatte keine Lust, 10, 11 Stunden in der Bahn zu sitzen. Und im Laufe dieses Podcasts habe ich dann so gedacht, naja, hätte es vielleicht doch mal über deinen Schatten springen können. Bei euch ist das irgendwie so ein bisschen anders, ne? Ich glaube, ihr habt sogar eine Regel, dass ihr Bahn fahren müsst für bestimmte Strecken, oder?
Ja, tatsächlich. Also wir haben uns recht damit auseinandergesetzt, wie wir quasi den hohen Anspruch, den wir bei unseren Projekten haben, auch auf uns selbst übertragen können. Und hier bei uns in der Direktion gelten tatsächlich klare Regeln, bis zu wie viel Stunden Bahnfahrt zumutbar ist, ab wann wir fliegen dürfen. Es wird letztendlich auch immer hinterfragt, müssen wir ins Ausland oder geht es nicht auch virtuell? Also ja, damit haben wir uns tatsächlich auseinandergesetzt. Gleichwohl merken wir auch immer wieder, wie wir letztendlich in die Falle des Klimaschweinehunds, wie wir ihn ja getauft haben, tapsen. Also es ist so, dass wir bei Catering beispielsweise kein Fleisch mehr geben. Also die Kollegin vom Kulturprozent, da werden bei Veranstaltungen wirklich keine Fleisch gekriegt. Das ist alles vegan, vegetarisch. Und gleichwohl sitzt man manchmal in einer Retreat oder bei einem Teamessen und man kriegt die Karte und das gelüstet einen dann doch vielleicht zu dem Schnitzel oder was auch immer das Fleischgericht ist. Und das ist dann schon immer wieder eine Diskussion. Darf man jetzt das tatsächlich vorgeben oder muss man es dem Menschen selbst überlassen? Die Thematik haben wir tatsächlich auch bei uns im Team.
Dass da Gemaul vielleicht kommt und vielleicht auch nicht öffentlich, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich würde auch gar nicht anders reagieren. Aber wenn das dann einmal so vorgegeben ist, wird das nicht vielleicht dann auch normal, dass man sich so damit abfindet und dann am Ende merkt, so eine Bahnfahrt zum Beispiel, so schlimm ist es ja gar nicht?
Hey, ich glaube, es kommt tatsächlich immer ein bisschen drauf an. Jeder hat seine Komfortzone, jeder hat Dinge, die er einfach macht, die ihm leicht fallen und dann gibt es wieder Dinge, da fällt es ihm schwerer. Also ich persönlich, ich fahre nicht gern Auto, fliege auch nicht gern. Für mich ist Bahnfahren super. Ich mache das, auch wenn ich von Zürich nach Hamburg fahre ich mit der gesamten Familie im Zug und ich mache das gerne. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, es fällt mir halt auch leicht, weil die Alternativen, weil die Optionen für mich dann tatsächlich nicht die besseren sind, sondern die Bahnfahrt ist tatsächlich für mich das Bessere.
Ja, okay.
Ich glaube, so ticken wir alle.
Auf der anderen Seite, wenn wir so simpel gestrickt sind, das hat ja eigentlich auch was Gutes, weil dann, wenn wir das wissen, dann sind wir ja eigentlich auch relativ leicht zu manipulieren im Hinblick auf Veränderungen, dass es besser wird. Man muss eigentlich nur diese Anreizsysteme nutzen. Und das merken wir aber, dass das gar nicht so passiert.
Genau, das ist das, was mich tatsächlich quasi noch mehr überrascht hat, als dass es so ist, dass das tatsächlich so wenig genutzt wird. Und zwar nicht nur in der Klimafrage, sondern übergeordnet. Wenn ich konsequent die Dinge so erzählen würde, dass sie wirklich auf die existenziellen Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet sind und ihnen immer wieder sagen, dass da Nutzen ist, ihnen quasi den Nutzen verkaufe, das wäre so einfach. Oder wenn ich es auf den Klimawandel übertrage, ja, es ist doch eigentlich eine Erkenntnis zu sagen, hören wir auf mit dem Schreckensnarrativ, erzählen wir doch das Nutzennarrativ. Erzählen wir doch nicht, dass der Klimawandel uns bedroht oder die Schreckensszenarien mit sich bringt, sondern sagen wir doch einfach, dass Klimaschutz unseren Wohlstand sichert und versuchen das quasi unmittelbar fassbar zu machen. Und da liegt dann wahrscheinlich die Problematik, weil ja auch jeder Nutzen so ein bisschen anders für sich definiert.
Wir haben in der zweiten Folge haben wir ja gesehen, warum das so ist und wie tief diese Apokalypse, diese Fantasien auch in uns drin sind. Das hat Birgit Schneider hat das da wunderbar erzählt. Wir lieben Apokalypsen und ich gucke auch gerne so Hollywood-Endzeit-Dramen, fasziniert mich auch immer wieder. Aber das geht ja viel tiefer. Das hat ja bei uns so eine christliche Prägung, die da in uns drin steckt. Und das Erschreckende aber ist, und das hat Moritz Jäger da in dieser zweiten Folge sehr wunderbar dargelegt, sie schocken uns so kurzfristig, aber langfristig packen die uns emotional so gar nicht und vor allen Dingen motivieren sie uns auch nicht, sondern es führt eigentlich nur zum Stillstand oder im besten Fall zu einer Unterhaltung.
Ich finde immer, es gibt doch diese Regel, dass Nachrichten 6 Wochen lang erzählt werden können und dass da die Menschen reagieren, wenn es irgendwie, ob es jetzt Kriegsnachrichten sind oder andere Umweltkatastrophen, Nachrichten, dass es diese 6-Wochen-Regel gibt, dass der Mensch darauf reagiert. Und danach stumpft er einfach ab oder es macht nicht mehr viel mit ihm. Ja, da sind wir wieder beim, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er gewöhnt sich eben auch an die schlechten Nachrichten und es gibt vielleicht diesen Gruselmoment, aber dass daraus wirklich was entsteht, das ist dann wahrscheinlich wirklich sehr, sehr, sehr selten.
Wir haben in der dritten Folge sind wir so ein bisschen in Richtung Gesellschaft und Politik gegangen mit Isabella Ohl-Hedeke, Umweltpsychologin aus Salzburg, die mal so dargelegt hat, wie es eigentlich zur Spaltung der Gesellschaft kommt, wenn Veränderungen auf uns zukommen, dass wir dann so diesen Verlust von Stabilität führen und dass wir wieder Kontrolle haben wollen. Und das machen wir, indem wir uns in unsere kleinen Grüppchen zurückziehen, dort, wo wir Bestätigung finden und das große Ganze so ein bisschen außer Acht lassen. Im Gegenteil, eigentlich Grenzen bauen zu allen anderen Interessen, die nicht unsere sind. Und sie forscht da schon seit über 10 Jahren und jetzt ist Realität. Das ist natürlich schön für sie, aber schlecht für uns. Und selbst da steckt aber ja was Gutes drin, dass wenn das große Ganze uns zu viel wird und zu komplex, wir uns zurückziehen auf das Kleine und das Lokale vielleicht auch, dass das eigentlich genau der richtige Schritt ist, denn da können wir noch was bewegen. Da ist nicht so die Frustration da, sondern da können wir aufzeigen, wohin es gehen kann.
Ja, so habe ich das auch verstanden. Die Negativseite dieser Art, damit umzugehen, ist natürlich, dass wir eben in diese Spaltung kommen, die wir ja auch gerade global sehen, dass sich Gruppen bilden und man sich da irgendwie formiert, um bloß das große Ganze irgendwie nicht ertragen und verarbeiten zu müssen. Und gleichzeitig gibt es uns auch da wieder einen Anhaltspunkt zu sagen, hey, dann lasst uns aber auch da hingehen und lasst uns in die Regionen gehen und wie OK Klima das Projekt ja auch macht oder auch Madame Frigo, die Kühlschränke irgendwie aufstellen, direkt vor der Nase und damit einfach einen direkten Zugriff ermöglichen und vor allen Dingen auch den Nutzen wirklich spürbar machen. Also ich glaube, da ist ein großer Hebel und auch etwas, was ich tatsächlich rausnehme für uns nochmal in der Förderung, da noch viel konsequenter auch drauf zu gucken, was gibt es für regionale oder sogar hyperlokale Initiativen aus der Erfahrung heraus mit Förderprojekten, die das bereits machen, diesen Ansatz verfolgen, sieht man auch, dass die funktionieren und dass die auch skalierbar sind. Also das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht nur in dem Kleinen und in der Nische, sondern diese Nische, dieses eigene, kann tatsächlich dann auch übertragen werden und so wachsen.
Okay, Klima ist eines der Projekte, die ihr ja auch fördert und mit denen ich ja auch gesprochen habe, mit Rahel damals. Und das hat mich auch beeindruckt, dass das tatsächlich ein Weg sein kann, sich selber einzubringen, auch so ein bisschen gegen seine eigene Frustration anzuarbeiten, indem man eben auf dieser lokalen Ebene versucht, mit Daten auch genauer zu sehen, wo sind hier eigentlich die Lücken und wo ist der größte Hebel, was kann ich machen, statt so ja mehr oder weniger anonym ja auch sich zu beschweren, dass der oder diejenige nicht so richtig in Trab kommt oder die Firma nicht oder die Politik nicht. Am Ende bewirkt es ja gar nichts.
Und bei dem Thema Daten, das ist ja auch so etwas, das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Daten sind einfach sehr abstrakt und helfen mir natürlich zu verstehen, überfordern mich aber auch schnell, wenn sie nicht tatsächlich auch etwas bieten, was ich damit machen kann. Und ich finde, da setzt OK Klima eben genau richtig an, weil sie eben die Daten ja auch auf meine unmittelbare Umgebung beziehen. Das heißt, da habe ich schon eine ganz andere Verbindung dazu. Und dann geben sie einem auch noch die Möglichkeit, auf Basis dieser Daten tatsächlich ins Tun zu kommen. Und da ist ja auch wieder eine Incentivierung, weil meine Selbstwirksamkeit plötzlich auf einer rationalen Grundlage besteht. Und das finde ich schon einen recht smarten Ansatz.
Mir ist natürlich gleich das Stichwort KI mit in den Kopf gekommen. Ob das nicht auch ein Teil der Lösung sein könnte, nicht? Dass man Daten erhebt, dass man KI einfach darüber rechnen lässt und dann die Quintessenz eigentlich nur noch hat und sich damit beschäftigt. Da ist das Ziel, da wollen wir hin, das fehlt noch dazu. Lass uns einfach loslegen. Wir haben in der vierten Folge, haben wir uns die Rolle der Wirtschaft angesehen. Wirtschaft ist ja immer so das große unbekannte Wesen. Und Psychologin Lea Dohm, mit der hatte ich da gesprochen, die hat das so wunderbar heruntergebrochen, dass Unternehmen ja eigentlich auch nur aus Menschen bestehen. Und warum sollten die sich anders verhalten als jeder andere Mensch auch? Überraschend ist, dass alle Versuche, Unternehmen von Umweltauflagen zum Beispiel zu entlasten, wie wir es im Moment auch in der Diskussion haben, eigentlich genau der falsche Weg sind. Weil Unternehmen ganz häufig schon viel weiter sind. Die müssen langfristig planen, die brauchen klare Zieldefinitionen, klaren Rahmen und dann bewegen sie sich auch einfach schon, um zu überleben. Und all das wieder aufzuweichen, ist eigentlich komplett kontraproduktiv.
Sehe ich genauso. Vielleicht noch kurz zu Lea Dohm, genau dieses Thema, dass hinter allem eigentlich Menschen stehen. Also so simpel das ist, so nützlich ist es auch. Also es hat ja immer diesen Abstraktionsgrad, die Politik muss oder die wirtschaften muss. Aber wenn man sich auch da nochmal bewusst macht, dahinter stehen Menschen, die eben genau nach den gleichen Prinzipien funktionieren, wie ich das tue. Auch da habe ich nochmal einen anderen Blick. Das schärft meinen Blick da drauf nochmal. Menschen sind letztendlich diejenigen, die Systeme bewegen oder blockieren. Und ich sehe das genauso, wie du, dass in der Wirtschaft da ja schon ganz viel passiert. Und letztendlich sind wir da wieder bei Henning Beck und dem Nutzenprinzip, weil unternehmerische Entscheidungen werden auf Basis von einer Nutzenabwägung gemacht. Da wird eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht. Und ich glaube, dass viele Unternehmen bereits verstanden haben, dass Klimaschutz eben kein Selbstzweck ist, dass ökologische, soziale Nachhaltigkeit kein Selbstzweck ist, sondern am Ende des Tages tatsächlich ihre Existenz auch sichert. Und deswegen passiert da schon etwas. Die Rahmenbedingungen müssen natürlich passen, dass der Nutzen dann tatsächlich auch spürbar wird. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass da ein wieder Zurückrudern die Lösung wäre oder dass das die Unternehmungen überhaupt wollen. Sondern ich glaube, es sind viele da schon auf dem Weg und wollen eigentlich weiter streben in diese Richtung.
Und trotzdem sind Unternehmen ja doch immer so Angriffsziel. Sehr schnell kommen Vorwürfe von Greenwashing, weil man offensichtlich der Annahme ist, okay, ihr müsst euch verändern und das muss irgendwie alles von heute auf morgen passieren. Und das kann es natürlich irgendwie nicht. Man aber irgendwie nicht gut heißt, wenn Unternehmen sich auf den Weg machen und schon die richtigen Weichen gestellt haben, weil es einem, ich weiß nicht, ob es einem nicht schnell genug geht oder was das Problem ist. Ich kann auch verstehen, dass Unternehmen dann zurückzucken und sagen, okay, jetzt gehen wir mal nicht so sehr in die Öffentlichkeit mit dem, was wir machen, weil es ist ja noch nicht perfekt. Aber wie kann es denn auch perfekt sein?
Ja, und ich finde es auch ehrlich gesagt immer ein bisschen unehrlich, wenn man diese unterschiedlichen moralischen Maßstäbe anlegt. Also bei Unternehmen oder der Wirtschaft ganz häufig irgendwie von einer Ungeduld getrieben ist und auch so einem Absolutitätsanspruch. Und vielleicht gleichzeitig auch bei sich selber ja sieht, dass man nicht immer so schnell kann, wie man möchte, dass es Zielkonflikte gibt, dass Dinge Zeit brauchen. Und ich würde da schon sehr, sehr gerne eine Lanze brechen für die Wirtschaft und auch ein bisschen dafür plädieren, ein bisschen mehr mit einem Wohlwollen und einem positiven Blick drauf zu gucken. Auch wenn man das Gefühl hat, es müsste alles schneller gehen. Also gerade aus der Klimabewegung kann ich natürlich schon verstehen, sie wollen Druck machen und den Druck machen sie natürlich, indem sie letztendlich immer darauf hinweisen, es ist schön, dass ihr was macht, aber es müsste mehr sein. Es braucht sicherlich auch ein Stück weit noch, dass wir uns weiter bewegen und nicht stehen bleiben. Und gleichzeitig, finde ich, sollte man schon auch sehen, dass ein Unternehmen oder ein Unternehmerin und Unternehmerin einfach jeden Tag die Entscheidung zu treffen hat. Was mache ich? Und ja nicht nur dabei irgendwie sagen kann, was macht mich jetzt am grünsten, was macht mich am nachhaltigsten, sondern eben auch soziale Nachhaltigkeit im Sinne von Verantwortung für die eigene Belegschaft da mitspielt. Und ich finde, da wäre ein etwas sanfterer Blick durchaus wünschenswert.
Und wir haben jetzt in dieser Folge haben wir mit Maya Göpel noch gesprochen. Maya hat ja sehr schön dargelegt, dass wir unser eigentliches Ziel eigentlich so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Dass wir aus der Wirtschaftstheorie heraus doch sehr auf diesen Profit aus sind und die wirtschaftlichen Verflechtungen und die Globalisierung uns auch eigentlich dazu zwingt, dass wir immer weiter wachsen müssen, dass es aber eigentlich mal anders gedacht war, dass es eigentlich um Lebensqualität zum Beispiel ging. Das ist eigentlich das Ziel, weswegen wir das alles machen. Aber irgendwie haben wir es verloren. Und ich frage mich, wie wir das zurückgedreht bekommen. Sie hat ja davon gesprochen, dass man so neue Indizes irgendwie einführen müsste.
Es hat mich total gefreut, dass sie diesen Dreh gemacht hat und darauf hingewiesen hat, weil ich tatsächlich da auch ganz viel in eigenen Gesprächen oder Diskussionen diese Haltung einnehme, weil was heißt Wirtschaften? Wirtschaften heißt am Ende des Tages gut haushalten. Und wenn wir jetzt so die letzten Jahrzehnte uns angucken, haben wir nicht immer gut gehaushaltet. Wir haben Ressourcen verschwendet. Wir haben eigentlich das, was das Urverständnis von Wirtschaft oder Wirtschaften ist, eigentlich ein Stück weit pervertiert durch diesen Hyperkapitalismus und immer mehr und weiter. Und ich glaube auch, dass wir da umdenken sollten und dass wir letztendlich auch so ein bisschen gucken sollten, was es uns das Leben eigentlich wert oder wie stellen wir uns eigentlich, wie wollen wir eigentlich leben? Das ist ja auch so eine Grundfrage, die wir nochmal neu stellen sollten. Und ist es dann wirklich irgendwie der Wachstum oder das Geld, was immer mehr wird, oder sind es nicht auch andere Dinge? Auch da sehen wir ja in unserem Privatleben bereits eine Veränderung, aber sie ist irgendwie noch nicht durchgedrungen in unser wirtschaftliches Verständnis, weil auch wir haben das Gefühl, wenn das BIP irgendwie hochgeht, uns geht's gut. Und wenn es runtergeht, fangen wir sofort an, Panik zu schieben, dass da irgendwas nicht funktioniert. Was sicherlich irgendwie auch historisch bedingt ist und auch wieder es hinterfragt oder stellt unsere Existenz in Frage. Und das ist sicherlich etwas, was schwer rauszukriegen ist aus unseren Köpfen. Und da schließe ich mich explizit mit ein.
Ich fühle mich auch immer schlecht, wenn die Aktienkurse runtergehen, obwohl ich gar keine Aktien habe.
Ja, man hat gleich das Gefühl, oha, aber wie gesagt, auch historisch, der nächste Crash, die nächste Krise, alles ist schlecht, die Inflation, die Preise gehen hoch. Auch da ist ja viel Gefühl und gefühlte Bedrohung irgendwie mit dabei.
Ja. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken, dass ich mit euch diese Reise machen konnte, weil es hat mich selber auch ein Stück weit vorangebracht, muss ich sagen. Und ich nehme einiges mit, was man vielleicht auch bei uns bei Brand 1 noch verändern könnte, anpacken könnte und natürlich auch auf privater Ebene, was man vielleicht besser macht und dann vielleicht doch mal wieder in die Bahn steigt.
Hey, dem kann ich mich nur anschließen. Geht mir ganz genauso. Ich habe wirklich einige Dinge damit rausgezogen, die mich nachhaltig prägen und die ich auch von der Denkweise her anwende in andere Bereiche. Und vielen Dank dir. Und Brand 1, dass sie diese Reise mit uns gemacht haben.
Gerne, wunderbar.
Das war ein guter Weg.
Danke, Britta. Bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Das war unsere Staffel 100 Minuten Klima und wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch ein paar Anregungen gegeben. Und wenn ihr die eine oder andere Folge noch nicht gehört habt, dann bitte holt das nach. Und wenn ihr Kritik habt für uns, dann schreibt doch bitte an digital@brand1.de. Wir versuchen ständig besser zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von der Brand 1 Medien AG, Redaktion Frank Dahlmann, in Zusammenarbeit mit dem Mikropionierfonds. Der Pionierfonds versteht sich als Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Als privater Förderer bietet er Anschubfinanzierung für Impact-Unternehmen. Mit dem Programm von 0 auf 100 hat der Mikropionierfonds einen Raum für Pioniere und Verbesserer geschaffen, um aus Ideen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen.